Irgendjemand dankbar, dass Jesus uns nicht loslässt? Irgendjemand dankbar? Yes! Also, wenn die Kirche nicht der Ort der größten Freude ist, was denn sonst? Amen. Zaghaft. Zaghaft. Come on, Leute. Okay, ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich über das Thema, ich bin Worte, ich bin der Weingärtner, begeistert mich ziemlich hoch und sehr. Und die letzte Woche, ich saß in der Vorstandssitzung, Mittwoch und Donnerstag, habe viel drüber nachgedacht über das Thema, um das zu bekennen. Ich war auch auf der Sitzung anwesend, habe schon an Sonntag gedacht und habe mir Notizen gemacht und habe ja auch angekündigt, heute Morgen ist der zweite Teil dieses Verses oder dieses Abschnitts, ich bin der Weingärtner. Hey, da ist so viel drin und ich habe Johannes 15, ich bin der Weingärtner, ich bin der Weinstock, ne, und ihr seid die Reben so rum. Ich habe das ein bisschen einen Untertitel dem Ganzen gegeben für heute Morgen. Und der Untertitel ist ziemlich beste Freunde. Hat jemand diesen fantastischen Film gesehen? Ja. Mit Philipp und Driss? Ja. Genau, okay, dazu kommen wir dann ganz zum Schluss noch. Das hat mich so inspiriert, dieser Film, erstmal den Text zu lesen, warum das zu verstehen, warum setzt Jesus in Johannes 15 solch einen Kontext auf mit, er fängt an, ich bin der wahre Weinstock. Dann geht er, größere Liebe hat niemand als der, Punkt, 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 kommen wir heute Morgen auch dazu. Dann lädt er uns ein, diese Liebe tätig zu werden in unserem Leben. Und dann sagt er, denn ich habe euch erwählt und nicht ihr habt mich erwählt. Also alles Leben, alles, was ich brauche, um das zu leben, wozu Jesus mich einlädt, das finde ich in diesem Kapitel und in dieser Aussage, ich bin der wahre Weinstock, ich bin das wahre Leben, ich bin das wahre, was du brauchst, um glücklich in dieser Zeit durch dein Leben gehen zu können. Ich bin es. Ich bin die Erfüllung dessen, was Gott gesagt hat. Wer bist denn du? Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Und das hat mich so fasziniert. Jesus fängt an. Und wir haben den Kontext letztes Mal angeschaut. Das sind die letzten Kapitel oder die letzten Abende, die letzten Stunden, in denen Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern zusammen ist. Und ich möchte das heute Morgen gerne nochmal öffnen und uns einladen. Es kommt mir fast so vor, dass Jesus eine die prägendste und die einflussreichste Persönlichkeit, die jemals auf dieser Erde gelebt hat, er trägt da was auf dem Herzen für dich und für mich und für seine Jünger. Und so mal, um das zu kontextualisieren, wie man so schön sagt, stell dir vor, Jesus lädt dich ein in dein Wohnzimmer. An einem Abend oder für einen Abend. Und er sagt dir, das sind meine letzten Worte. Das sind die letzten Stunden, die wir miteinander verbringen. Und ich möchte mit euch teilen, was auf meinem Herzen liegt. Ich möchte mit euch teilen, was mir unter den Nägeln brennt, was mir wichtig ist, dass ihr es versteht und was mir wichtig ist, euch mitzugeben. Weil ich sende euch in eine Welt, die genau euch braucht. Ich sende euch in eine Welt als Licht und als Salz. Und deshalb hört mir zu. Und so stellt euch vor, die Bühne ist euer Wohnzimmer. Und Jesus lädt dich heute Morgen ein und Er spricht zu dir sehr persönlich. Und er fängt an mit diesem Bild. Und manchmal, genau, ein Gedanke noch vorher. Ich finde, dieses Kapitel Johannes 15 löst das in einer Exzellenz auf, diese Spannung, die wir manchmal haben in unserem Leben. Die Spannung von, ich muss es verdienen, Gnade muss ich mir verdienen, na, du musst ja auch was dafür tun. Und dem anderen Extrem, ich kann leben, wie ich will, es gibt doch Gnade. Und ich finde, dieses Kapitel Johannes 15 löst das exzellent auf, was es bedeutet, in dem Korridor zu leben, Gnade erlebt zu haben und ein Jünger von Jesus zu sein, ohne in den Modus zu fallen, ich muss es verdienen und ich muss nur brav sein und ich muss nur die Dinge erfüllen, die es zu erfüllen gibt und dann check, dann habe ich schon das ewige Leben oder dann habe ich Jesus schon zufriedengestellt. Und Jesus fängt an und sagt, Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer oder der Gärtner. Und so, wie Johannes gesagt hat, zur Person eines Weingärtners. Der Weingärtner will, wenn es ein richtiger Weingärtner ist oder ein Gärtner, er will, dass seine Bäume in exzellenter Blüte und Saft und Kraft stehen, richtig? Und er weiß sehr genau, was wann zu tun ist und wie er die Schere anzusetzen hat. Er weiß, was es bedeutet, den Boden zu lockern oder zu härten oder was es auch immer braucht, damit dieser Wein, die Traube, in einer Exzellenz sich entwickeln kann. Die Person des Weingärtners ist entscheidend für die Pflege, für die Frucht. Und dann geht es weiter. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das ist das, was der Weingärtner macht. Und so geschieht es auch in unserem Leben. Ich habe das letzten Sonntag kurz gesagt. Manchmal entfernt Gott Dinge, die uns auch lieb geworden sind manchmal, aus unserem Leben. Weil sie uns nicht gut tun, weil sie uns daran hindern, Frucht zu bringen. Manche Gewohnheiten, darüber redet er mit uns und er nimmt sie raus aus unserem Leben. Manche tiefen Muster unseres Lebens, die spricht er an und er heilt sie, er berührt sie, er begegnet uns da und legt neue Spuren. Er reinigt und er beschneidet, er schneidet weg. Und dann sagt Jesus, ich kann mir so vorstellen, dass die Jünger dann im Wohnzimmerkontext sagen, ja, und Jesus, aber jeder von uns haut ja mal daneben, oder? Jeder von uns, wir, du nicht, Jesus, aber wir sind ja nicht perfekt. Heißt es denn, dass wir einfach zack abgeschnitten werden und tschüss, war's das? Und dann sagt Jesus, Vers 3, was sehr interessant ist, ihr seid schon rein um des Wortes Willen. Aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Was bedeutet das? Wenn du dein Herz, dein Leben, dein Alles für Jesus geöffnet hast, wenn du diesen Punkt in deinem Leben gefeiert hast und erlebt hast, Jesus kommt in mein Leben, er hat mir vergeben, dann ist diese Entscheidung schon gefallen. Du hast dich entschieden, dein Leben als Rebe am Weinstock zu leben. Die Folge davon ist, dass Jesus in dir lebt durch seinen Heiligen Geist und du in ihm. Jesus sagt, ich lebe in euch und ihr lebt in mir. Deshalb kann er sagen, Jesus sagt, wahrscheinlich hat Petrus die Frage gestellt in dem Wohnzimmer. Es ist gesagt, Petrus, weil du angekommen bist, spreche ich mit dir übers Bleiben. Wenn du nicht angekommen bist, kannst du auch nicht bleiben. Du musst angekommen sein, um zu bleiben. Ah, sagt Petrus, check. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Und dann sagt Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Warum soll ich bleiben? Ich habe letztes Mal das aufgeführt, werde ich nicht alles wiederholen, was eine Rebe am Weinstock findet, welch ein Glück, welch eine Sättigung, welch eine Zufriedenheit es ist, für eine Rebe am Weinstock zu hängen. Es ist angekommen. Die Rebe ist angekommen am Weinstock. Der Weinstock trägt dich und nicht die Rebe den Weinstock. Boah, wie gut, die Last fällt ab. Ich bin getragen. Wir haben es eben gesungen, du lässt mich niemals los. Das sollte uns so begeistern in unserem Herzen, uns freisetzen. Wow, so ist unser Gott, er lässt mich niemals los, er liebt mich, so wie ich bin. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Deshalb sagt Jesus, bleibt. Worin soll ich bleiben? Ich soll in seinem Wort bleiben und in seiner Liebe, sagt Jesus. Zwei entscheidende Dinge. Und wenn wir ein bisschen zurückkoppeln, Anfang der Menschheitsgeschichte, das Elend fing da an, wo der Widersacher Gottes zu Adam und Eva kam und gefragt hat, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, sein Wort in Frage gestellt? Und wie oft wird das Wort, was wir von Gott gehört haben, in Frage gestellt? Wie oft wird es torpediert? Ja, meinte Gott vielleicht dann doch nicht so. Oder vielleicht hat er sich geirrt. Oder vielleicht schläft Gott oder was auch immer. Keine Ahnung, was wir manchmal denken. Aber das Wort wird immer torpediert, auch in unserem Leben. Wirklich? Ich kann wirklich im Sturm bestehen? Und Jesus sagt, ja, wenn du mich in deinem Lebensboot hast, dann kann der größte Sturm kommen. Nichts und niemand wird mich trennen. Nichts und niemand wird mich aus meiner Hand rauben. Nichts und niemand wird die Liebe, die ich zu dir habe, aufhalten. Sie ist unstoppbar. Und deshalb bleib in mir und ich bleib in dir. Bleib in dem, was ich gesagt habe. Bleib im Wort. Deshalb ist Gottesdienst und Kleingruppe und die persönliche Bibellese so elementar wichtig, dass du es kennst und dass es dir zu einer Nahrung ist und in der Liebe. Boah, ich hatte Phasen in meinem Leben. Da gab es, ja, es gab Situationen und du und ich, ihr kennt die auch, wo du gesagt hast, was? Das ist ja hier wie saure Gurkenzeit. Liebt Gott mich wirklich? Kennt ihr die Frage? Liebt Gott mich wirklich? Wenn das jetzt so und so ist, liebt Gott mich wirklich? Dann könnte er doch mal die Krankheit hier wegnehmen oder das oder mich besser versorgen oder whatever. Das ist doch nicht Liebe. Und Jesus spricht diese elementaren Dinge an beim Weinstock. Und deshalb sagt er, bleibt im Wort. In dem Leben, er ist das Wort, er gibt uns Leben. Bleibt im Wort und bleibt in meiner Liebe. Wenn alles wankt, wenn alles schwankt, wenn du nicht mehr weißt, wo es oben und unten und rechts und links, es gibt diesen einen Referenzpunkt und das ist die Liebe, die er zu uns hat. Das ist unser Referenzpunkt, auf den wir uns je immer wieder stellen können, berufen können, immer wieder damit rechnen können, dass diese Liebe uns niemals loslässt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, vorletzter Vers. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Menschlich können wir ganz viel tun. Und Jesus sagt, aber alles, was bleibt, das könnt ihr, was bleiben soll, das könnt ihr ohne mich nicht tun. Und wir haben, vielleicht erinnert ihr euch am letzten Sonntag, ich habe so ein Schaubild aufgezeigt, die Gnade zur Errettung, sie wirkt an uns. Die Gnade zur Transformation, zur Veränderung unseres Charakters, unserer Persönlichkeit und unseres Wesens, sie wirkt in uns. Die Erwählung, die Gnade der Erwählung Gottes, Salz und Licht zu sein, sie wirkt durch uns, an uns, in uns, durch uns. Und deshalb, das ist das Ziel, Frucht. Und die Frucht entsteht durch das Bleiben, nicht die Frucht entsteht durch die Frucht, sondern durch das Bleiben in Christus. Und dadurch entsteht Frucht. Und Frucht ist, ganz kurz, viel mehr als, ja, ich habe wieder 10 Leute zu Jesus geführt. Ist auch not bad, sehr gut. Und wenn wir Menschen erzählen von dieser Botschaft, Frucht ist, dass unser Charakter, unsere Persönlichkeit verändert wird. Dass wir verändert werden in sein Bild. Dass wir seine Gegenwart tragen in unserem und durch unser Leben. Das ist Frucht. Ich erinnere Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Enthaltsamkeit, Geduld. All diese Frucht soll in uns heranreifen, damit wir ein Segen sind für diese Welt. Und das, was Jesus hier sagt, ist: Hey Petrus, ich sag's dir jetzt nochmal ganz deutlich. Alleine geht gar nicht. Alleine geht gar nicht. Vom Gottesdienst hat mir jemand gesagt, dessen Frau schon seit einigen Wochen aufgrund von Passschwierigkeiten in einem anderen Land auf den Pass wartet. Er hat zu mir gesagt, alleine geht gar nicht. Eine Woche ist ja mal ganz schön. Aber alles darüber, alleine geht gar nicht. Und ich glaube, Jesus würde auch sagen, wisst ihr was? Alleine geht gar nicht. Und Jesus sagt all das, er sagt das, Vers 11 habe ich nicht oben. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, damit ihr es endlich versteht, damit ihr endlich bessere Menschen werdet, damit ihr endlich das und das mal kapiert und tut, was ich sage und vorschreibe und euch gebiete und brrr. Sondern er sagt, ich sage euch das, mein Herzensanliegen ist, dass meine Freude euch erfüllt. Menschen, die erfüllt sind von Freude, machen einen Unterschied. Sie gehen anders durchs Leben. Sie gehen anders an Situationen heran und durch Situationen hindurch. Die Freude am Herrn, so heißt es in der Bibel, ist die Kraft, die wir brauchen, um nicht nur zu bestehen, sondern um zu lernen, uns zu entwickeln, damit dieser Charakter ein tragfähiger Charakter wird für das Leben. Genau, erster Punkt, die größte Liebe. Kurze Punkte. Jesus sagt dann, die größte Liebe. Jetzt kommen wir zu den ziemlich besten Freunden. Er hat uns das Bild vor Augen gemalt, ihr seid die Rebe am Weinstock, alles, was ihr braucht. Das fließt von mir. Und dann schiebt er dazwischen dann diese Verse ein, liebt einander. Und jetzt kommt der Fokus oder der zweite Fokus. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Die größte Liebe. Römer 5, Vers 8 sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Und manchmal fragen wir uns ja, was für eine Beziehung ist möglich? Ist eine Beziehung auf Augenhöhe mit Gott möglich? Manchmal kommt uns Gott ja sehr weit weg vor und sehr distanziert und ich verstehe ihn auch manchmal nicht. Warum? Wozu? Diese Fragen, die wir ja auch in uns tragen. Und Gottes Idee von Anfang an, deshalb hat er Menschen geschaffen, deshalb gibt es dich und deshalb gibt es mich. Weil es immer schon Gottes Idee war, Gottes Gedanke war, uns Freunde zu nennen. Menschen als Gegenüber zu schaffen. Und das sehen wir, als er Adam und Eva geschaffen hat und nicht gesagt hat, naja, nette Erdklumpen hier, sondern er hat Leben in diesen Erdklumpen gehaucht. Und Adam und Eva sind als sein Ebenbild geschaffen worden. Das heißt, er möchte eine Beziehung mit uns Menschen. Er kam in den Garten Eden jeden Morgen. Guten Morgen! Wie habt ihr geschlafen? Keine Ahnung, ob das wirklich eine Frage war, weil Gott weiß ja alles, hat er bestimmt nicht gefragt. Naja, okay. Er möchte eine Beziehung mit uns Menschen. Und dann kam die Unterbrechung dadurch, dass Sünde, die Trennung von Gott in diese Welt kam. Und diesen Faden hat Jesus wieder aufgenommen und seinen Jüngern erklärt, wisst ihr, ich nenne euch Freunde, weil das war das ursprüngliche Ziel. Das war das, wo Gott immer gesagt hat, das ist das Ziel meiner ganzen Schöpfung. Ihr seid meine Freunde, ich möchte Gemeinschaft, ich möchte eine Beziehung zu euch leben. Und Jesus war die Antwort oder die Möglichkeit oder die Brücke oder der Weg oder die Tür nach der Unterbrechung. In der Bibel lesen wir von Mose, dass Gott mit Mose redete, wie von Angesicht zu Angesicht. Er nannte ihn Freund Gottes. Abraham, lesen wir, wird Freund Gottes genannt, weil er Gott nachgefolgt ist und das getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann hat er gesagt, Abraham, Gott hat gesagt über Abraham, sollte ich ihm etwas verbergen? Also Freundschaft hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, hat ganz viel mit Gehorsam zu tun. Und Gehorsam ist ja manchmal der, entweder du gehorchst oder du stirbst, so ungefähr. Dieses Zeichen, du gehorchst mir jetzt, ich bin der Mann im Haus, ich bin der Herr im Haus und ich sag, wo es lang geht. Manchmal hören wir Gehorsam ja genau so. Der biblische Begriff Gehorsam ist unten hören. Ich weiß, dass es eine Person gibt, unter die ich mich beuge. Ich beuge mich als Mensch, weil ich weiß, ich erkenne Autorität über meinem Leben an und ich nenne ihn Herr. Und das bedeutet dann nicht, dass wir keine Herz-zu-Herz-Beziehung haben. Ich erkenne Autorität an. Ich erkenne an, dass er es besser weiß. Ich erkenne an, dass er es sogar besser macht. Ich erkenne an, dass er gute Gedanken hat für mein Leben. Ich erkenne an, dass er der Gott ist, der einen Plan hat für mein Leben. Und als Freunde, wir haben das Vorrecht, Gottes Willen zu kennen. Und gleichzeitig, neben dem Vorrecht, haben wir die Verantwortung, auf ihn zu hören und ihm zu folgen. Und nicht nur zu sagen, naja, weiß ich, mache ich nicht. Ja, wüsste ich auch, dass es so und so gehen würde, aber mache ich nicht, weil ich bin mir wichtiger als Gott. Und wir hören nicht unten, sondern wir platzieren uns oben drüber und sagen, ich weiß es besser. Gott, ich weiß, hier hast du es mir ja gesagt, ich soll jetzt vergeben. Ach nee, aber der war ja schuld. Mach ich nicht. Nächsten Morgen dieselbe Bibelstelle, derselbe Impuls. Nö, mache ich immer noch nicht. Ich habe das Gefühl dafür noch nicht. Okay, und dann geht es so weiter. Und Gott spricht so lange, bis ich mich beuge und sage, ich check's immer noch nicht. Ich fühle das immer noch nicht. Das hat dann Johannes gesagt in der Runde im Wohnzimmer. Jesus, ich fühl's nicht. Egal, ob wir es fühlen oder nicht, wir hören unten. Wir hören. Und wir hören zu. Weil zuhören bedeutet, es zu tun. Ich höre zu. Und ich setze es um. Und wenn wir vom Weinstock und den Reben reden, dann ist der Weinstock und die Rebe ist die Grundvoraussetzung, der Boden ist geklärt, du bist der Herr und ich beuge mich in das oder unter das, was du mir sagen möchtest. Merkmal einer Freundschaft mit Gott, Gehorsam. Und da ist jedes Mal ein Preisschild dran. Jedes Mal Dinge loszulassen, Dinge anders zu machen. Verletzungen loszulassen, Schmerzen loszulassen, die Dinge, die Wunden unseres Herzens heilen zu lassen, Liebgewonnenes wegzugeben, den Impulsen manchmal zu folgen und zuzuhören, kostet einen Preis. Und dann hat Freundschaft mit Vertrauen zu tun, wie ich gesagt habe, und immer mit Liebe. In Johannes 15, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Und das damalige Verständnis war, ein Rabbi hatte seine Diener. Und Jesus, er hätte jeden Grund haben können zu sagen, ihr seid alle meine Diener. Aber er hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Das ist das, das definiert unsere Beziehung zueinander. Das definiert unsere Nähe zueinander. Und das bedeutet nicht, und wir sehen das an all den Kämpfern und Helden auch in der Bibel, das bedeutet überhaupt nicht, wir müssen perfekt sein. Und oh, wenn ich was falsch gemacht habe, dann bin ich out of the game. Aber es ist eine Haltungssache. Ich beuge mich und wenn ich Dinge falsch mache, dann weiß ich, ich treffe auf einen vergebenden Gott, der treu ist, der gerecht ist, der mir gerne vergibt. Und das ist eine Beziehung der Nähe und der Freundschaft. Dritter Punkt, Jesus ist unser Freund. Kurzer Punkt, dann biege ich ein. Christus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Nochmal Römer 5, Vers 8. Das heißt ja aber, wenn das so ist, dass die Freundschaft zwischen Jesus und mir nicht in meinem Tun besteht, sondern in seiner Liebe gründet. Ich sag's nochmal. Und da ist der große Unterschied zu menschlicher Freundschaft. Ich verstehe mich mit Sabrina gut. Und dennoch, sie gründet auf Geben und Nehmen. Und die Freundschaft, die Jesus anbietet, ist, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Und jetzt sagt sicherlich ein Jünger im Wohnzimmer, what? Jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr, warum du ans Kreuz musst. Aha, du stellst also einen Zustand wieder her, den du dir schon immer gewünscht hast, dass jeder Mensch dein Freund ist. Dass jeder Mensch dir nah ist. Und das gründet nicht auf irgendeinen Menschen, sondern du legst die Grundlage, dass es möglich ist. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil manchmal machen wir uns so klein und so kaputt, wenn uns Dinge daneben gehen und wir denken, boah, jetzt bin ich kein Freund mehr von Jesus. Er liebt mich nicht mehr. Ich habe die Kühlschranktür vergessen zuzumachen, er liebt mich nicht mehr. Und dann habe ich noch vergessen, den Müll runterzubringen. Oh. Und ich weiß ja und ich sollte ja. Freundschaft von Gottes Seite her gründet sich niemals auf mein Tun. Das Leben einer Freundschaft geschieht dann, wenn ich sage, und Jesus, ich möchte dein Freund sein. Und ich möchte diese Freundschaft mit dir leben. Und jetzt komme ich zum letzten, ziemlich beste Freunde. In diesem Film gibt es zwei Hauptcharaktere. Den Philippe, der vom Hals an total gelähmt ist. Also erstmal klare Filmempfehlung. Guckt euch den an. Der ist nicht rührschüsselig, auch nicht tränenrührig. Der ist einfach gut, weil er so authentisch und klasse Dinge auf den Punkt bringt. Also, gibt es den Philipp und den Dries. Und aus einem kühlen, weil der Dries kommt aus einer Notsituation, er kam aus dem Gefängnis, er muss fürs Arbeitsamt so einen Zettel ausfüllen lassen, kommt zu dem Philipp, der eine Stellenanzeige aufgegeben hat, wer möchte mein Pfleger sein? 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und dann kam der Dries, mit diesem Zettel des Arbeitsamtes zum Philipp. Und seine Mutter hatte ihn auch gerade aus der Wohnung geworfen. Also er war auch in einer Notsituation. Sein Leben lief nicht wirklich cool. Und dann sieht man das aus dieser distanzierten, misstrauischen Beziehung, aus diesem Angestelltenverhältnis der beiden allmählich eine echte Freundschaft entsteht. Und anfangs waren sie gar keine Freunde, dann wurden sie ein bisschen Freunde und allmählich ziemlich beste Freunde. Wirklich beste Freunde. Und ich möchte so sehr uns gewinnen für diese Freundschaft mit Gott. Freunde von Gott zu sein. Keine Angestellten. Dass wir raustreten aus so einem verkorksten Denken. Ich muss es ja verdienen. Oder auf der anderen Seite, ist doch egal, wie ich lebe, die Gnade Gottes ist doch da. Sondern dass wir leben aus dieser Freundschaft heraus. Ich bin nicht angestellt bei Gott. Ich bin nicht da, um zu funktionieren, sondern um mit ihm zu leben in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, die getragen wird davon. Und wenn die Freundschaft von Jesus nicht an unserem Tun hängt, welche Rolle spielen dann die Gebote? Und der Gehorsam, hast du dich das mal gefragt? Ich habe mich das oft gefragt. Warum sagt Jesus denn hier dann, macht das so und ich sag euch, wie es geht und so. Wie ist es dann zu verstehen? Beispielsweise, wenn Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Sprich genau von diesem Vertrauensverhältnis. Ich möchte, dass mein Herz, zu deinem Herzen wird. Dass du meine Last als deine Last verstehst. Mein Konzern, meine Besorgnis für Menschen, wenn ich sie sehe und wir wissen von Jesus, er schaute auf die Menschen, wie sie waren, ohne Hirten und es bekümmerte ihn. Barmherzigkeit kam aus allen Poren seines Lebens. Dass wir das zu unserem machen, ihn darin so verstehen, darum geht es. Geht um Menschen, dass sie zurück nach Hause kommen. Und dann geht es um mein Leben, was hochattraktiv, hochanziehend sein soll, damit Menschen sehen, dass es einen Gott gibt in meinem Leben. Die Geschichte von ziemlich beste Freunde, lies mal vor, gibt hier eine Veranschaulichung. habe ihn extra am Freitag nochmal gesehen. Denn Philipps Angestellter Driss, er tut ja viel für seinen Philipp. Aber das, was angefangen hat mit einem Angestelltenverhältnis, entwickelt sich zu einer völlig anderen Motivation. Meine Motivation ist jetzt nicht mehr, Gott, ich gebe jetzt alles für dich und du musst jetzt alles für mich geben und kannst froh sein, dass ich zu dir bete und dass ich zu dir gehören will, so ungefähr so eine Haltung. Sondern hier geht es darum, dass diese Geschichte der Freundschaft, am Schluss dreht sich die um die Motivation, um einen Herzschlag. Philipp möchte das Beste für Driss und Driss möchte das Beste für Philipp. Und so kommt es ja auch, weil es eine wahre Geschichte ist. Und Driss, der Philipp ist dann für Driss viel mehr als ein Job. Es ist Freundschaft. Es ist ihm ein Bedürfnis, sein Leben zu teilen mit seinem besten Freund. Und ich bin überzeugt, genauso meint es Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie er in diesem Wohnzimmer umherguckt und sie alle anguckt und Ausschau hält nach Freunden. Freunde. Und Freunde fragen nicht nach dem Preis. Die gehen. Die folgen, die investieren, die sind großzügig. Da geht es nicht um mich, mir, meiner, mich. Ich muss gut dastehen, mein Freund soll gut dastehen. Ich wünsche ihm das Beste. Und ich glaube, wenn Jesus in meinem Wohnzimmer wäre, in deinem Wohnzimmer wäre, wir sneaken mal rein in dieses Setting mit seinen Jüngern, dann würde er uns sagen, ihr seid meine Freunde und lebt als meine Freunde. Lebt auch so. Und das geschieht, indem ihr umsetzt, was ich euch sage. Indem ihr sagt, ich höre unten, weil ich weiß, da gibt es einen Gott, der so viel höher und größer ist als ich. Denn wir können doch nichts verdienen. Freundschaft umsonst, aber nicht kostenlos. Und dazu möchte ich uns gerne einladen. Und alles hat angefangen, dass wir die Rebe sind, die gehalten wird am Weinstock. Dass wir einen Vater haben, der der perfekte Weingärtner ist, der sich um unser Herz kümmert. Dass da nichts wächst, was die Frucht vernichtet, die Frucht zurückhält. Und wir werden getragen und lass uns doch beten. Können wir aufstehen, bitte? Ich mag das. Und Jesus, ich glaube, dass du uns so persönlich in dein Wohnzimmer rufst. Und ich kann, und ich denke, wir können uns das so gut vorstellen, wie du mit voller Überzeugung, mit voller Liebe und gleichzeitig mit einem schweren Herzen diese letzten Worte gesagt hast. Wie du ihnen versichert hast, dass du den Preis bezahlst, dass die Rebe am Weinstock bleiben kann. Und dass du sie einlädst, zu einem anderen Lebensstil einander zu lieben. Und dass du uns mit hineinnimmst, als du deinen Jüngern gesagt hast, wisst ihr, ich habe euch auserwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Dass ihr hingeht und Frucht bringt, erwählt mit einer Bestimmung, erwählt mit Ausrüstung, erwählt mit einer Absicht, erwählt mit Liebe und Ausliebe. Erwählt, weil ich es in euch sehe, erwählt, weil ich dein Leben setzen möchte und gebrauchen möchte, in dieser Welt einen Marker zu setzen, wie es mein Sohn gesetzt hat. Und ich glaube, das ist das Setting. Und es geht nicht jetzt in der ersten Entscheidung darum, bin ich schon Christ oder nicht, sondern wenn du Christ bist, ist es genau dein Setting. Wenn du sagst, du folgst Jesus nach, dann folge ihm nach mit ganzem Herzen. Und auch wenn Dinge wehtun, loszulassen und zu verändern. Es geht um diese Freundschaft, um diese Beziehung, um das Bleiben. Da, wo du das Wort Gottes verlassen hast, dann nimm es wieder in deine Hand, dass es dir zu Leben und Brot wird. Da, wo du nicht mehr weiß, liebt Gott mich oder liebt er mich nicht oder oh, keine Ahnung, dass du zurückkehrst und sagst, Jesus, ich beuge meine Knie und ich will deine Liebe erleben für mein Leben, weil das ist das, was zählt. Es ist nicht das, was zählt, was ich in meiner Tasche habe oder äußerlich habe, sondern was mir innerlich zu einem Schatz geworden ist. Und Jesus, so stehen wir und sitzen da mit dir und deinen Jüngern im Wohnzimmer und hören dir zu. Und wir reagieren. Wir reagieren und wir wollen reagieren mit Hingabe. Wollen reagieren mit einem Versprechen, dir zu folgen. Wir wollen reagieren, indem wir sagen, wir lieben dich, Jesus. Und wir folgen dir. Du kannst Dinge deines Herzens in unser Leben hineinsprechen. Und wir werden sie nehmen. Und ich möchte beten, Jesus, für jeden Einzelnen von uns. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns. Dass wir sehen, hören, zuhören in den vielen Stimmen unseres Alltags, in den vielen Stimmen unserer Sorgen und Ängste und Nöten und was alles wir miteinander rumschleppen und in uns schleppen, dass wir sagen, ich räume auf. Ich schaffe Raum, so vorhin haben wir es gesungen. Ich schaffe Raum. All das, was hier so in meinem Leben rumhängt, wie so eine Christbaumkugel, die da nicht hingehört, ich hänge die ab. Ich hänge sie endlich ab und warte nicht auf das nächste Weihnachten. Ich hänge sie endlich ab und räume sie auf. Dinge, die Raum nehmen. Wir schaffen dir Raum, Jesus. Wir geben dir unser Leben, weil unser Wunsch ist, wie du es hier ausgedrückt hast, ich sage euch das, damit meine Freude in euch und durch euch erfüllt wird. Und so danke ich dir, Jesus. Danke für dieses fantastische Bild des Weinstocks, Freunde. Danke, dass du uns einlädst zu dir, in dein Wohnzimmer, in dein Zuhause. Zweite Frage heute Morgen, wenn du hier bist und du möchtest auf Jesus, einen Schritt auf Jesus zugehen, auf den, der dir vergibt, der dir diese Qualität der Beziehung, der Freundschaft anbietet, dann würde ich dir gerne anbieten und dich einladen, dass du mir kurz eine Hand zeigst und ich für dich beten kann. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, das ist mein Schritt heute Morgen. Dankeschön. Jesus, ich danke dir so sehr für Menschen, die sagen, ich gehe einen Schritt auf Jesus zu. Und ich weiß, Jesus, wenn Menschen sich auf dich zubewegen, dann bist du schon da. Danke für Vergebung und für deine Liebe. Danke, dass du immer wieder den Schalter in unserem Herzen umlenkst und umdrehen kannst. Und so segne ich jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat an diesem Morgen. Und danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen.